Denke ich an Landschaftsmalerei, dann sehe ich vor meinem inneren Auge üppige Blumenwiesen, leuchtende Getreidefelder, kantige Bergketten, dunkle Wälder oder auch das tiefblaue Meer. Nichts von all dem sehen wir allerdings auf dem Gemälde Blick in das Fruchtland von dem berühmten Maler Paul Klee. Dabei haben wir es bei dem 1932 entstandenen Werk mit einer eindrücklichen Landschaft zu tun. Linien, Farben und Form. Klee gelingt es mit geometrischen Formen und einer intensiven Farbpalette, die Landschaft abstrahiert einzufangen und übersetzt seine Eindrücke in seine ganz eigene Bildsprache. Aber wie sieht diese genau aus? Welche Geheimnisse stecken hinter diesem rätselhaften Bild? Und wo befinden wir uns genau? Ich malte eine Landschaft, wie der Blick von den Wüstenbergen des Tales der Könige ins Fruchtland. Das waren die Worte, die Paul Klee 1932 nach Vollendung des Bildes an seine Frau Lilly schrieb. Tauchen wir also gemeinsam tiefer ein in Klees Fruchtland. Der senegalesische Musiker Youssou N'Dour hat 2004 ein Album mit dem Titel Egypt veröffentlicht. Eine Hommage an die ägyptische Sängerin Kulthum. N'Dours Vater war ein großer Fan ihrer Musik und so beeinflussten ihre Lieder auch Youssou N'Dour als Kind. Während die meisten Aufnahmen im Senegal entstanden sind, wurde das traditionelle Orchester in Kairo aufgenommen, in der Hauptstadt Ägyptens, eine Stadt im Tal des Nils. Und am Nil befinden wir uns auch in dieser Folge. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Vom Städel Museum in Frankfurt und dem Hamburger Radiosender Byte FM. Mein Name ist Liz Remter und in jeder Folge schaue ich mir ein Werk aus der Sammlung des Städel Museums ganz genau an und baue ein Mixtape für euch daraus. Historisches, assoziatives, Geschichten. Alles ist möglich. In jeder Folge fragen wir auch euch nach Musikwünschen. Schreibt dafür immer gerne an mixtape@städelmuseum.de. Ich freue mich über jeden Wunsch. Schaut euch Blick in das Fruchtland von Paul Klee auch gerne in der digitalen Sammlung des Städel Museums an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Form und Farben, ausgewogen und fein aufeinander abgestimmt. So simpel ließe sich das Werk von Paul Klee beschreiben. Die einzelnen Formen sind mit kurzen, dünnen Strichen ausgemalt. Auf den ersten Blick denkt man vielleicht, dass es mit Bunt- oder Filzstiften gemalt wurde. Denn jede Form ist mit feinen, schwarzen Linien umrandet. Doch beim näheren Hinsehen entdeckt man feine Pinselspuren und erkennt, Paul Klee verwendet für seinen Blick in das Fruchtland Ölfarben. Formen verteilen sich harmonisch, wie ein rhythmisches Muster auf der Leinwand. Im oberen Bereich ziehen sich von links nach rechts insgesamt 28 Reihen schmaler Querstreifen durch das Bild. Farblich sind die obersten Streifen in kräftigen Tönen gehalten. Braun, schwarz, blau, grün, rot, orange, dunkelbraun, hellbraun, schwarz und wieder blau. Darunter erscheinen Streifen in sanfteren Tönen. Helle, abgetönte Grün- und Rosatöne. Im unteren Bereich sehen wir große, ineinander verschobene Quadrate und Trapeze. Sie ergeben fast den Eindruck einer Dreidimensionalität. Fünf große Zacken schieben sich von links unten ins Bild. Darunter schließt eine wellenförmige Linie das Bild ab. Sie sind in kräftigen Erdfarben gehalten, in Braun, Orange und Lila. Sie scheinen präzise konstruiert und könnten so Erinnerungen an einen mehr oder weniger geliebten Matheunterricht wecken. Thank you. 1879 wurde Paul Klee in Münchenbuchsee in Bern geboren. Sein Vater, Hans Wilhelm Klee, war deutscher Musiklehrer. Seine Mutter, Ida Marie Klee, eine Schweizer Sängerin. Musik hat in dem Leben von Paul Klee also schon von klein auf eine große Rolle gespielt. Bis zu seinem Lebensende war er musikbegeistert. Schon mit 11 Jahren wurde Klee außerordentliches Mitglied bei der Bernischen Musikgesellschaft, dem städtischen Orchester. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum aus Paul Klee dann kein bekannter Musiker oder Komponist geworden ist, sondern Maler. Seine Eltern hegten damals sogar den Wunsch, dass ihr Sohn Musik studiert, wie sie selbst auch. Ein Wunsch, der unerfüllt blieb. Vielleicht lag es daran, dass Paul Klee kein Fan der modernen Musik seiner Zeit war. Zur modernen Musik zählte damals unter anderem der Impressionismus. Das grundlegende Ziel der impressionistischen Komponisten war es, momentane Eindrücke und den Augenblick einzufangen. Sie strebten danach, die Bewegung der Melodie zu glätten. Einer der größten Namen dieser Zeit ist der französische Komponist Claude Debussy, von dem Paul Klee trotz der Ablehnung zeitgenössischer Musik Notenblätter besaß. Paul Klee schätzte aber die Musiker, die ein Jahrhundert vor seiner Zeit wirkten. In seinen Briefen befinden sich zahlreiche Äußerungen zur Musik von Beethoven und Mozart. Besonders Mozarts Klavierkonzert in C-Moll hatte es ihm angetan. Beruflich entschied sich Klee aber letztlich gegen die Musik und für seine zweite Leidenschaft, die bildende Kunst. An der Münchner Akademie begann er Kunst zu studieren. Allerdings nicht sonderlich engagiert. Seine Klasse beim berühmten Symbolisten Franz von Stuck besuchte er nur sporadisch. Wäre er öfter da gewesen, hätte er schon viel früher seinen Kommilitonen und späteren Wegbegleiter Wassily Kandinsky kennengelernt. An der Münchner Akademie blieb Klee nur ein Jahr. Seine Inspiration holte er sich stattdessen auf Reisen nach Italien und Paris. Er besuchte Ausstellungen von William Blake und Francisco de Goya, befasste sich mit dem Impressionismus und der Hinterglasmalerei. Während er Haushalt und Kindererziehung übernahm, hielt seine Frau Lilly die Familie mit Klavierstunden über Wasser. Elf ist das Jahr, in dem Paul Klee schließlich Wassily Kandinsky und August Macke kennenlernte. Sie hatten gerade vor, ein Almanach, eine umfassende Schrift über Kunst zu verfassen und Ausstellungen zu organisieren. Sie bezeichneten diese gemeinschaftliche Arbeit als der Blaue Reiter. Und auch Paul Klee stellte beim Blauen Reiter aus. Dort lernte er die Werke von avantgardistischen Künstlern wie Pablo Picasso, Georges Braque oder auch Robert Delaunay kennen. Und Delaunay ist es auch, in der einen Wendepunkt in Klees Schaffen auslöste. Klee studierte intensiv seine Fensterbilder in Paris. Dabei faszinierte ihn der Typus eines selbstständigen Bildes, das ohne Motive aus der Natur ein ganz abstraktes Formendasein führt. Delaunays Erkenntnisse versuchte Klee in seinen eigenen Bildern umzusetzen. Mehr Farbe, mehr Kontraste und Töne. Er begann mit der Abstraktion zu experimentieren. Den absoluten Höhepunkt erreichte dieses Experiment, als Klee 1914 zum ersten Mal nach Tunesien reiste. Farbe und ich sind eins, schreibt er in seinen Tagebüchern. Er würde sich selbst von der Farbe überfallen fühlen. Von der Farbe überfallen fühlen sich eventuell auch Menschen mit dem genetischen Phänomen der Synästhesie. Klänge, insbesondere Musik, werden dann nicht nur akustisch wahrgenommen, sondern auch visuell, meistens in Farben und Formen. Und darum geht es auch in diesem Song von Aerobik und Sophia Kennedy.
Thank you.
die Mathematik, Physik löst sich auf in Musik, singt Sophia Kennedy in diesem Song. Mathematik und Physik verschmelzen also mit etwas Künstlerischem. Eine ähnliche Fusion fand zur Lebzeit von Paul Klee am Bauhaus in Weimar statt. Die Progressive Kunsthochschule hatte es sich zum Ziel gemacht, die künstlerische und handwerkliche Ausbildung zusammenzuführen. Eine Symbiose aus Kunst, Industrie und sozialer Lebensgestaltung. Das Bauhaus entwickelte sich zur Drehscheibe einer internationalen Avantgarde. Es war ein Ort, an dem neue künstlerische Ausdrucksformen erprobt wurden. 1920 wurde Paul Klee von Walter Gropius an das Bauhaus berufen und unterrichtete ganze 10 Jahre dort. Unter anderem lehrte er Weberei, Buchbinderei und Glasmalerei. Seine Vorträge zur künstlerischen Formlehre prägen die künstlerische Bildung am Bauhaus. Klee erforschte damals die Frage, ob das Zusammenspiel von Farbe, Form und Struktur neu definiert werden könne. Angeregt von den Theorien großer Denker und Künstler wie Goethe, Eugène Delacroix und Wassily Kandinsky, entwickelte Paul Klee eine eigene Farm- und Formlehre. Während dieser Zeit begab sich Klee auch zum ersten Mal nach Ägypten, um Eindrücke und Inspiration zu sammeln. Er wollte die Farben des Landes spüren und die Formen auf sich wirken lassen. Farben und Formen, die wir auch auf seinem Werk Blick in das Fruchtland sehen. Doch warum zog es Klee damals ausgerechnet nach Ägypten? Kate Bush singt in dem Song Egypt über Ägypten als ein magisches und mysteriöses Land. 1980 hat sie diesen Song veröffentlicht. Damit wirft die Britin von außen einen durchaus massentauglichen und verklärten Blick auf das ferne Land am Nil. Ebenso mit dem Blick von außen und mit festen Erwartungen trat Paul Klee 1928 seine Reise nach Ägypten an. Ihn interessierten Farben und Licht, aber auch die Begegnung mit Kultstätten und die Geschichte des alten Ägypten. Er versteht sich wie seine Zeitgenossen als europäischer Bildungsreisender, also mit einer Haltung, die von einer vermeintlichen Überlegenheit der Europäer geprägt war. Selbstständig, allein und mit wenig Gepäck reist er nach Ägypten. 5 Tage dauerte es. Sein Weg führte ihn von Alexandria über Kairo nach Luxor, Karnak und Aswan und zurück. Zunächst war er allerdings enttäuscht. Von der Architektur, von der staubigen Landschaft, dem trubeligen Basar und von den Lebensbedingungen. Er lebte sich aber schließlich doch immer mehr ein und lernte das Neue, Andere zu schätzen. Klee besuchte die Kulturstätten Ägyptens und auch die Ausgrabungsstätten im Tal der Könige, die für unser Bild eine zentrale Rolle spielen. Er bestaunt die Tiere und berichtet seiner Familie enthusiastisch von der Umgebung. Auch die Sängerin Dalida sang begeistert über ihren Geburtsort. 1933 wurde sie in Kairo geboren, verbrachte ihre Kindheit und Jugend dort, bevor sie für ihre Schauspiel- und Gesangskarriere nach Frankreich zog. Helwa Ya Baladi heißt dieses Stück. Ein Song über die Schönheit Ägyptens und die Hoffnung, doch irgendwann nochmal zurückzukehren.
كل دم
Als Dalida diese Hommage an ihren Geburtsort veröffentlicht hatte, lebte sie schon lange nicht mehr in Kairo, sondern in Paris. Er entstand fernab seiner Inspirationsquelle. Ähnlich war es bei Paul Klee. Die Eindrücke seiner Reise nach Ägypten hielt er erst nach seiner Rückkehr künstlerisch fest. Doch weniger in landschaftlichen Darstellungen, wie er sie noch aus Tunesien mitgebracht hatte. Er übersetzt die Eindrücke, das Erlebte, in eine eigene künstlerische Sprache. Eine Kunst aus fast abstrakten Form- und Farbwelten. Vielleicht erkennt man zunächst die Inspiration und das Motiv nicht. Dennoch greift Klee hier seine Eindrücke aus dem Tal der Könige auf. Nur eben nicht als naturalistisches Bild. Er übersetzt die Landschaft in Form und Farbe. Es scheint, als habe Klee die bergige Landschaft über dem Totentempel des Hatschepsut erklommen. Und als er dort oben stand und in die weite Landschaft blickte, löste sich für ihn alles in Form und Farben auf. Schauen wir uns zunächst die großen geometrischen Formen im Vordergrund an. Bezieht sich Klee damit auf die Grabstätten im Tal der Könige, deren Erforschung den Ägypten-Hype noch verstärkten? Ende des 18. Jahrhunderts war es Napoleon, der nach Ägypten reiste, um das eigene Kolonialgebiet zu erweitern. Aufgrund seiner strategisch guten Lage am Suezkanal stand das Land über viele Jahrhunderte hinweg bereits unter der Herrschaft fremder Mächte, wie etwa der Perser, der Römer oder der Türken. Gewaltsam beendete Napoleon die Herrschaft der Osmanen und sorgte dafür, dass das Interesse an dem Land eine ganz andere Dimension erlangte. Die europäischen Nationen, vor allem Frankreich und Großbritannien, lieferten sich eine Art Wettkampf um die Entdeckung und wissenschaftliche Erschließung der altägyptischen Monumente. Mit heute geltenden ethischen, religiösen oder kulturellen Grundsätzen hatte das nichts zu tun, sondern kam vielmehr einer systematischen Plünderung gleich. 1882 intervenierten britische Truppen in Ägypten, um einen Aufstand niederzuschlagen. Es ist der Beginn der britischen Besatzung, die bis 1922 andauerte. Mit der rasch voranschreitenden Erschließung von Reiserouten entwickelte sich Ägypten zu einem beliebten Ziel für westliche Bildungsbürger. Ripe under pressure, light incandescent like the night, like the liquor store's presence, fluorescent signs flickering, bickering patrons with the venom in they strike, quick to take a bite, like sins in the garden of Eden, goblins and demons, heathens and reasons for 15 a life, fishing in big seas as big things entice, sharks with the razor man of war, octopi water, deep blue ice, cool air, polar crisp, see a breath on exhale, like blessing an L, blow a kiss to the heavens in waiting, residents watching, eagle eye view, will a human race make it naked, stripped of their comforts, forsaken. I came via spaceship in ancient Egypt. Crypt kept my mummified body adhesively wrapped. They opened my tomb. Greetings, I'm back. Die Gruppe Quakers haben mit Mummies einen Track über die dunklen Seiten der menschlichen Natur geschaffen. Es geht um die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und wie Gier und Konsum die moderne Gesellschaft beeinflussen. Eine Habgier, die auch bei der Plünderung der antiken Grabstätten in Ägypten zum Vorschein kam. Dabei werden in dem Track auch Bilder geschaffen, die sich auf das alte Ägypten beziehen. Der Rapper Diverse benutzt die Metapher der Mumien, um zu zeigen, wie Menschen durch die Gier nach Besitztum und Macht zu leblosen Hüllen werden. Eine dieser Mumien, die im frühen 19. Jahrhundert in Ägypten entdeckt wurde, war mit dafür verantwortlich, dass eine regelrechte Ägyptomanie in ganz Europa ausbrach. Die Entdeckung des unversehrten Grabes vom Pharao Tutanchamun im Tal der Könige. Systematisch öffneten archäologische Teams aus Europa die Grabstätten. Zahlreiche Funde wurden in europäische Museen überführt. Heute sehen wir die massenhafte Ausfuhr von Kulturgütern und Kultobjekten nach Europa durchaus kritisch. Konsequent arbeiten betroffene Museen an der Aufbereitung. Doch damals konnte sich kaum einer der Ägyptomanie entziehen. Ägyptomanie klingt aus heutiger Perspektive ein bisschen wie eine Art Fankult. Dabei bedeutet es, auch einen Blick auf Ägyptens bewegte Kolonialgeschichte werfen zu müssen. Nach einer Reihe von Konflikten übernahm 1882 Großbritannien die gewaltvolle Kontrolle über Ägypten, offiziell um die Stabilität zu gewährleisten. Dies führte zu tiefgreifenden Veränderungen in der Verwaltung und Wirtschaft, vor allem in der Landwirtschaft und Infrastruktur. Nach diversen Unabhängigkeitsbestrebungen kam es 1952 dann zur tatsächlichen Unabhängigkeit. Die Revolution von 1952 führte zur Absetzung des Königs und zur Gründung einer Republik unter Jamal Abdel Nasser. der eine Politik der arabischen Einheit und Sozialismus verfolgte. Ägypten hat eine reiche, aber auch komplexe Geschichte, die bis heute nachhallt. So scheint auch die Faszination für Ägypten bis heute noch anzuhalten.
I go make nothing something, show you my love. I don't feel nothing, nothing, but all it for sure. Now watch me go show you something.
Der Bandname der ehemaligen britischen Jazzformation Sons of Kemet bezieht sich auf das alte Königreich Kemet, die altägyptische Bezeichnung für Ägypten. Kemet bedeutet das schwarze Land. Gemeint ist damit das fruchtbare Niltal, das eine zentrale Rolle in der ägyptischen Zivilisation spielte. Auch auf Paul Klee nahm das Fruchtland großen Einfluss. Es existiert bereits seit Jahrtausenden und berichtet davon, wie der Blick in den Himmel das Überleben der Menschen in der Region sicherte. Vor gut 5000 Jahren lösten im Niltal Überschwemmungen immer wieder große Katastrophen aus. Starke Monsunregenfälle in Äthiopien waren der Grund dafür. Irgendwann hatten die Menschen aber gelernt, wie man berechnen kann, wann diese jährlichen Naturkatastrophen auftreten. Sie haben gelernt, sich am Stand der Sterne zu orientieren. Den Kalender haben sie daraufhin in drei Jahreszeiten geteilt. Die der Nilüberschwemmung, die der Aussaat, nachdem das Wasser abgelaufen war, und die der Erntezeit. Die ägyptischen Bauern lernten das bedrohliche Nilwasser sogar zu nutzen. Sie schufen Gräben und leiteten so das Wasser in die Felder des Fruchtlandes. Bis heute strukturiert die Verteilung des Wassers die rechteckigen Landflächen, die Paul Klee so faszinierten. Durch das Verständnis dieser natürlichen Zyklen konnten sie sich vor Hungersnöten und Dürreperioden schützen. So lernten sie auch, Staudämme zu bauen. Als Paul Klee das Land bereiste, hatte der gezielte Einsatz mehrerer Staudämme zum Ziel, nicht nur Baumwolle anzupflanzen, sondern auch die Steigerung der Erträge durch 2- bis 3-jährliche Ernten herbeizuführen. Heute reguliert der Aswan-Staudamm die Wassermassen des Nils, sodass natürlich auftretende Nilschwämme ganz ausgeschlossen werden können. Durch technischen Fortschritt entstanden aus diesem Wissen Großprojekte. Im Falle des am Nil errichteten Aswan-Staudamms auch mit negativen Folgen. Verlust kultureller Zentren, Rückgang der Fischbestände, Versalzung der Böden. Man muss sich hier also auch die Frage stellen, wie gestaltet man Fortschritt im Einklang mit der Natur? Im oberen Teil von Klees Bild stehen Farbflächen, die aufgrund ihrer intensiven Farbigkeit besonders auffallen. Wenn wir Paul Klees Blick von den Grabstätten über das Fruchtland folgen, so müsste der Künstler damit den Nil meinen, seit Jahrtausenden die Lebensader Ägyptens. Das Wasser wird aber auch von Äthiopien und dem Sudan benötigt, nicht ohne Konflikte. Gerade in Zeiten des Klimawandels ist der Zugang zu Wasser entscheidend. Der Jazzmusiker San Ra hat sich nicht nur nach dem ägyptischen Sonnengott benannt und seinen Geburtsnamen sogar geändert, sondern hegte generell eine Faszination für das alte Ägypten. Zu seinen Auftritten gehörten oft Tänzer und Musiker in aufwendigen, futuristischen Kostümen, die von ägyptischer Kleidung und dem Space Age inspiriert waren. 1971 reiste San Ra mit seinem Orchestra unter anderem nach Kairo und traf den ägyptischen Militärmusiker Salah Rajab. Ein paar Jahre dauerte es, bis sie wieder zusammenkamen und gemeinsam das Album San Ra Orchestra meets Salah Rajab in Egypt aufnahmen. Während San Ra seine Faszination für das alte Ägypten seiner Kunst auf zahlreichen Ebenen spiegelte, hat es bei Paul Klee etwas gedauert, bis ihn die Begeisterung packte. In viele strukturierende vertikale Streifen übersetzte er die weiten Felder des Fruchtlandes, deren Wassernetz die Strukturen vorgibt. Am Ende in der Ferne der dunkelblaue Nil, die Ader Ägyptens. Seine strengen geometrischen Kompositionen scheinen mathematische, aus den Lehren der alten Ägypter abgeleitete Gesetzmäßigkeiten wiederzuspiegeln. Während sich Blick in das Fruchtland ziemlich eindeutig auf einen Ort festlegen lässt, sind andere Lagenbilder wie Haupt- und Nebenwege deutlich gelöster davon. Ein Bild, das ausschließlich aus rechteckigen Streifen besteht. Mal längere, mal kürzere, mal dickere, mal dünnere. Die Linien folgen dem einfachen Zahlenrhythmus. Klee bezeichnet es als Kardinalprogression. Die Aufteilung der Flächen erfolgt in 2, 4, 8 oder 16 Elementen. Es scheint fast so, als würde Paul Klee einen Rhythmus in der Landschaft wahrnehmen, den anderen verborgen bleibt. Polyphonie nennt er dabei die Farbschichten, die sich überlagern. Eine Anspielung auf die Mehrstimmigkeit in der Musik. Während seiner Zeit am Bauhaus setzte er sich vermehrt mit der Polyphonie von Johann Sebastian Bach auseinander. Neben Mozart einer seiner Favoriten. Das hier ist Bachs Sonate für Violine und Klavier in Bemol. Und 1931 ging Paul Klee an die Kunstakademie Düsseldorf. 2 Jahre später kam Adolf Hitler an die Macht. Die Nationalsozialisten deklarieren Paul Klees Kunst als entartet und ihn selbst als politisch unzuverlässig. Die Folge? Seine Werke durften in Deutschland nicht mehr ausgestellt werden. Hunderte wurden beschlagnahmt. Noch im selben Jahr wurde Paul Klee gezwungen, die Kunstakademie zu verlassen. Von seiner Arbeitsgruppe verabschiedete er sich mit den Worten: Meine Herren, es riecht in Europa bedenklich nach Leichen. Paul und seine Frau Lilli Klee emigrieren in seine Heimat Schweiz. Dort stirbt er am 29. Januar 1940. Und damit sind wir am Ende dieses Städel-Mixtapes angelangt. Im nächsten Monat widmen wir uns einer Skulptur, die uns mit ihren 3,60 Meter mal 2,10 Meter locker überragt. Die Rede ist von Si par une nuit, die wäre un voyageur von Elm Green und Draxet aus 2017. Schaut wie immer gerne in der digitalen Sammlung des Städel-Museums vorbei und schickt mir eure Musikwünsche an mixtape@städelmuseum.de. Schickt uns auch gerne jederzeit Feedback und wenn euch das Städel-Mixtape gefällt, weitersagen nicht vergessen oder lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich verabschiede mich nun. Mein Name ist Liz Remter. Ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank auch an Anne Sulzbach und Franziska von Plocki vom Städel-Museum für die Recherche und die redaktionelle Mitarbeit. Zum Abschluss begeben wir uns nochmal an den Nil mit Douglas Dare und dem Song Nile. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städel-Museums mit der Deutschen Bank.